Wenn du deine Antwort zu kennen glaubst, du dir sicher bist, was richtig und falsch ist, und dir dann auf der Suche nach dem Mörder auf einmal Zweifel kommen, dann führt der Tod dich plötzlich in ein anderes Leben. An einem geheimen Ort. Schönes Herz, feines Herz, schlag nur ruhig weiter, du wirst noch gebraucht. Er betrachtete seine blutigen Hände, welche trotz ihrer ganz unglaublichen Größe unendlich vorsichtig und zärtlich ein sanft pulsierendes menschliches Herz hielten. Dann legte er es behutsam in ein bauchiges Glasgefäß, welches er zuvor mit einer farblosen Nährlösung gefüllt hatte, die in diesem Raum einfach da gewesen war, als könne es gar nicht anders sein. Beinahe augenblicklich färbte sich die Flüssigkeit zart rosarot ein, genauso wie ein guter Rosé-Jahrgangswein auszusehen hat. Und er verschloss den Glasbehälter anschließend wieder sehr sorgfältig und fest mit dem dazugehörigen Deckel, ähnlich einem Marmelade-Einwegglas. Er nahm das Glas auf und stellte es in ein Wandregal, das noch mit weiteren solcher Behälter bestückt war, die jedoch allesamt leer waren. Ganz allmählich wurde das Pulsieren schwächer, bis es endlich ganz aufhörte. »Ruh dich nur aus, mein Lieb. Morgen komme ich wieder und dann...« Fröstelnd sah er sich um. Es war kalt und ungemütlich in diesem modrigen Keller, aber er hatte nichts Besseres. Es musste daher genügen. Sein Blick flog wieder zur alten Pritsche zurück, auf der ein blutüberströmter und nackter Mann mit weit aufgeschnittenem Brustkorb und selbst jetzt im Tode noch schmerzverzerrten und beinahe schon ungläubig anmutenden Gesichtszügen lag. Gerade hatte er noch gelebt, hilflos in narkotisiertem Zustand gefangen, und seine Brust hatte sich dabei leicht gehoben und gesenkt. Aber er hatte dessen Herz gebraucht. Das Einzige, was noch wirklich gesund in ihm gewesen und auserkoren war, gerettet zu werden. So ein Herz brauchte doch eine gesunde, starke Hülle, für die es voller Liebe schlagen konnte und welches seinerseits vor der Welt beschützte. Alf schien das irgendwann doch verstanden zu haben, denn er hatte ganz plötzlich aufgehört zu weinen und er hatte ihm sanft die Tränen aus seinem Gesicht gewischt, bevor er dann seine Aufgabe erfüllt hatte. Er hatte ihm, aber vor allem dem Herzen, einen wirklichen Gefallen getan, ganz ohne Zweifel. Und sein Besitz würde nun endlich auch diesen unermesslich großen Drang in ihm beschwichtigen, eine diffuse Sehnsucht, die in ihm wohnte, seit er in diese Welt geworfen worden war, ohne dass er je darum gewusst und noch viel weniger sie als eine solche überhaupt begriffen hätte. Mit der Erkenntnis war nun auch ein lang erträumter Frieden in ihm eingekehrt. Jetzt blieb einzig nur noch die Frage, wohin mit dem leblosen Körper? Darauf hatte er noch immer keine so rechte Antwort gefunden, denn schließlich hatte er sich darum ja noch niemals kümmern müssen, bis heute. Doch, er würde ihn bestatten, so gut es nur eben ging. Das würde sein Dank sein. Und er wusste jetzt sogar auch schon, wo dieses Grab bereits auf ihn wartete. Wieder betrachtete er das stumme Herz in seinem Schrein. Am liebsten hätte er es ja mitgenommen, es an sich gedrückt, gespürt und liebkost und es nie, nie mehr wieder hergegeben. Aber sie hätten das nicht verstanden und hätten es ihm ganz bestimmt wieder weggenommen. Nein, nein, nur hier war er gut aufgehoben, sein geliebter Schatz, sein einziger. Er zog seine blutige Kleidung aus und stopfte sie in einen Sack. Dann holte er aus dem Regal seine frische Ersatzwäsche, die er schon vor Tagen hier vorsorglich deponiert hatte, und streifte sie sich über. Auf schmutzigen, nackten Sohlen schlich er hinaus und machte sich auf den Weg zurück. Der Morgen danach. Anderlech räkelte sich schwerfällig auf seinem Bürostuhl und seufzte dabei leise vor sich hin. Hannes Gruber schaute verwundert hoch, als er diesen leicht gequälten Laut seines Partners vernahm. »Ist was? Tut dir was weh, Paul?« »Quatsch!« »Wie kommst du denn auf die Idee? Nein, mir ist nur stinklangweilig. Seit Wochen kommt nur noch lauter Kleingram zu uns rein. Fahren ohne Führerschein, Anzeigen wegen Beleidigungen, die ja noch nicht einmal wirklich welche sind, Schlägereien von halbstarken Bürschchen und so weiter und so fort. Überhaupt gar nichts, wofür man mal wenigstens ein bisschen kriminalistisches Hirn bräuchte.« Hannes lachte unwillkürlich leise in sich hinein, ganz ohne es zu wollen. Eigentlich hatte er persönlich ja absolut nicht das Geringste gegen eine gewisse gepflegte und vor allem auch wirklich sehr erholsame Langeweile einzuwenden. Der Einsatz in Köln, der ja erst nur wenige Monate zurücklag, und bei dem sie sich mit der russischen Mafia angelegt hatten, hatte seinen Abenteuergeist doch weit über alle Maßen hinausgestillt und er genoss es deshalb momentan durchaus, wieder in deutlich ruhigerem Fahrwasser zu schwimmen. Nur Paul, der sah das ganz offensichtlich anders als er. »Also ich weiß nicht. Mir hat deine echt halsbrecherische Aktion in Köln eigentlich erstmal voll und ganz gereicht. Ich bin da um mindestens 10 Jahre gealtert, Paul. Ganz ehrlich, den Schrecken, den du mir da eingejagt hast, brauche ich erstmal so schnell nicht wieder.« Paul brustete belustigt vor sich hin. »Ach was, du willst doch nicht etwa andeuten, dass du tatsächlich Angst um mich hattest? Patrick und ich hatten nämlich jederzeit immer alles voll und ganz unter Kontrolle, mein Lieber.« Ohne es zu bemerken, hatte er damit einen sehr wunden Punkt bei Hannes berührt. Dass es nämlich Patrick gewesen war, der im entscheidenden Moment bei Paul gewesen war und ihn letztlich auch gerettet hatte und nicht er, hatte Hannes bisher immer noch nicht ganz verwunden. Zu seinen nagenden Schuldgefühlen, weil er Pauls derart leichtsinniges Vorgehen überhaupt erst zugelassen hatte, kam dann auch noch der Missmut und das schlechte Gewissen dazu, nicht an seiner Seite gewesen zu sein, als es nämlich darauf angekommen wäre. Seitdem sie wieder aus dieser verdammten Stadt zurückgekehrt waren, zeigte Paul ständig allem und jedem, wie sehr er seinen Kollegen Patrick Bauer förmlich vergötterte. Er, Hannes, schien dagegen kaum mehr für Paul zu existieren. Zumindest empfand sein junger Partner es so. Paul jedoch merkte davon nichts. Hätte ihm jemand Hannes Gedanken offenbart, er wäre wohl nur total verwundert und perplex gewesen, als so völlig abwegig und idiotisch wären sie ihm erschienen. Hannes räusperte sich und versuchte, sich und auch Paul mit einem anderen Thema abzulenken. »Wo ist denn eigentlich Sonja? Ich habe sie heute ja noch gar nicht bei uns in der Pathologie gesehen.« »Wo schon? In der Praxis halt. Hier gibt's ja auch absolut nichts für sie zu tun, Herrschaft. Ich werde am Spätnachmittag bei ihr vorbeifahren und sie zu unserem Italiener zum Essen einladen. Schließlich spricht ja nichts dagegen, heute schon mal früher Feierabend zu machen. Wenigstens noch eine schöne Sache am heutigen Tag.« Paul hatte die letzten mürrischen Worte kaum hervorgestoßen, als sein Handy brummte. »Anderlech? Was? Wo? Alles klar, wir sind schon unterwegs.« Hannes war bereits aufgesprungen, als er Pauls knappe Fragen mit angehört hatte. »Vielleicht hätte ich doch lieber nicht so herumjammern sollen. Jetzt habe ich es nämlich scheinbar glatt verschrien. Im Wald nahe Falkenfels haben 2 Pilzsammler eine Leiche gefunden.« »Dem Sanatorium?« »Ganz genau. Ruf doch bitte schnell Richard an, dass er mit seinen Leuten sofort zur Klinik fährt. Der Klinikparkplatz ist nicht weit weg von der Fundstelle. Und ich gebe Sonja noch Bescheid und dann holen wir sie gleich aus der Praxis ab und fahren zusammen hin.« Hannes hatte ihm nun sein Handy zwischen den Fingern und auch Paul telefonierte bereits, während er gleichzeitig rasch nach nebenan zu seinem Chef Viktor Prahl ging, um ihn über den toten Fund in Kenntnis zu setzen. 5 Minuten später saßen sie auch schon in Pauls Wagen, luden auf dem Weg noch geschwind Sonja Bergisch, Pauls Frau und zuständige Gerichtsmedizinerin ihres Kommissariats mit ein, die nach dem Anruf ihres Mannes augenblicklich ihren Kollegen Sebastian Winter in die Praxis hatte kommen lassen und brausten sofort weiter nach Lindberg und von dort dann die schmale Forststraße hoch, zu deren linker Hand nach gut 2/3 der Wegstrecke eine große psychiatrische Klinik auftauchte. Sie war idyllisch und sehr, sehr einsam auf einem rundherum dicht bewaldeten Plateau gebaut. Unterhalb dieses imposanten Gebäudes auf seiner Südseite erstreckte sich der direkt daran angrenzende Wald steil abwärts hinab ins Tal. Im Osten, dem Haus schräg gegenüber, fiel neben der Straße ein 2. aber eher kurzer Hang ab. Da ein Teil des Waldes sehr viel sanfter anstieg als die steile Straße, wurde der so entstehende Höhenunterschied deshalb durch eine sehr steil abfallende Böschung ausgeglichen. Nicht weit vom Sanatorium entfernt, stieg dann mit einem Schlag dieser dicht bewaldete Bodengrund in Form einer beinahe senkrechten grünen Wand wieder an und verschmolz im Weiteren, nur von der Straße unterbrochen, mit dem Klinikgelände zu einer weiten Waldebene. Die sich über eine relativ kurze Strecke entlang ziehende und steil abfallende Fahrbahnböschung endete dabei stets in einer Art bewaldeten Talsenke. Der tiefe Graben ähnelte eher einer Schlucht, weil das Gelände danach sofort wieder als schier endloser Wald einen steilen Berg hinaufführte. Je näher man also der Klinik kam, desto länger wurde auch dieser Böschungsabhang. Und nur die dicht belaubten Bäume bewahrten den Autofahrer vor möglicherweise ziemlich unangenehmen Schwindelattacken. Hätte man doch sonst eine ungestörte Sicht auf diesen immer länger werdenden und den unbefestigten Straßenrand so gefährlich nahen Abhang gehabt.